Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit, so wie wir sie im 5. Buch Mose finden, fortsetzen können. Wir haben vorerst unsere letzte Betrachtung und sie hat den Untertitel Die Auferstehung von Mose. Wir alle wissen, dass Mose sterben musste aufgrund der Sünde, die er begangen hatte und konnte ins Land nicht einziehen. Aber Mose war ein treuer Diener Gottes und so hat ihn der Heiland auferweckt und zum Himmel genommen. Wir wissen das, weil er kam auf den Berg der Verklärung, um Christus für das Werk, das er zu tun hatte, zu ermutigen. Das sind wichtige Aspekte. Jedoch, was wir in dem ganzen Studium dieses 5. Buch Mose noch nicht studiert haben und was absolut gegenwärtige Wahrheit ist, möchte ich deshalb den Titel insoweit verändern, indem ich reden möchte über das Lied des Moses. Warum? Weil wir finden die 144.000 am gläsernen Meer in Offenbarung 15, ab Vers 2. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bild und seinem Mahlzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du bist allein heilig, denn alle Heiden werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Hier finden wir die, die in dieser Zeit, in der wir leben, am gläsernen Meer. Hier finden wir die Sieger über das Tier, sein Bild, sein Mahlzeichen und seines Namens. Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes. Wer hat ihm denn dieses Lied gegeben, dass er es aufschreibe? Im 5. Buch Mose, im Kapitel 31, übergibt Gott dem Mose die letzten Aufgaben, auch das Zepter wird an Josua weitergegeben. Und ich lese hier den Abschnitt ab Vers 18. Ich aber werde mein Antlitz verbergen zu der Zeit, um alles bösen Willens, das sie getan haben, dass sie sich anderen Göttern zugewandt haben. So schreibt euch nun dies Lied und lehret es die Kinder Israel und leget es in ihren Mund, dass mir das Lied ein Zeuge sei unter den Kindern Israel. So Gott sagt ihm ein Lied, das er aufschreiben soll und die Kinder Israel sollten das Lied lehren. Worüber geht das Lied? Denn ich will sie ins Land bringen, bis dass ich ihren Väter geschworen habe, da Milch und Honig ihnen fließt. Und wenn sie essen und satt und fett werden, so werden sie sich wenden zu anderen Göttern und ihnen dienen und mich lästern und meinen Bund fahren lassen. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst besetzen wird, so soll dies Lied ihnen antworten zum Zeugnis, denn es soll nicht vergessen werden aus dem Mund ihres Samens. Denn ich weiß ihre Gedanken, damit sie schon jetzt umgehen, ehe ich sie ins Land bringe, das ich geschworen habe. Also schrieb Mose dies Lied zur selbigen Zeit und lehrte es die Kinder Israel. Das Lied des Moses. Was beinhaltet es? In Kapitel 32 finden wir das Lied des Moses. Und wir gehen durch, weil das Lied hat in dem Sinne zwei Elemente. Einmal Gott. Wer ist Gott? Und dann das Volk. Hier steht in Vers 4, er ist ein Fels, seine Werke sind unsträflich, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und fromm ist er. Wir haben uns die Frage gestellt am Anfang dieses Studiums, wer ist Gott? Und hier steht es. Und dann sagt er, da der Allerhöchste die Völker zerteilte und zerstreute die Menschenkinder, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel, denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Gott hat sich ihn erwählt und das ist sein Volk. Aber wie reagiert denn sein Volk? Im Lied steht, die verkehrte und böse Art fällt von ihm ab. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Sie kehren ihm den Rücken. Dankst du also dem Herrn, deinem Gott, du toll und töricht Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Das heißt, hier ist Gott und hier ist sein Volk. Gott ist treu und sein Volk ist abtrünnig. Es geht an den Göttern nach. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde, da es heult. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel. So hat er den Jakob, sein Volk, gesucht. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, bereitet er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein lehrte ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Jesron hat ihn zum Eifer gereizt durch fremde Götter. Sie haben den Teufeln geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die zuvor nicht gewesen sind, die ihre Väter nicht geehrt haben. Das heißt, Gott ist treu. Als er ihn erzog, war kein fremder Gott da. Aber was tut sein Volk? Und als der Herr sah, war er zornig über seine Söhne und Töchter und er sprach, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen. Sie haben mich gereizt an dem, das nicht Gott ist. Mit ihren Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich will alles Unglück über sie häufen. Ich will meine Pfeile in sie schießen. Denn es ist ein Volk, darin kein Rat ist und ist kein Verstand in ihnen. O, dass sie weise wären und vernehmen solches, dass sie verstünden, was ihnen hernach begegnen wird. Wie treffend sind alle diese Texte, wenn ihr sie auf die heutige Situation und auf das heutige Volk Gottes anwendet. Es ist für heute geschrieben, dieses Lied. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt sehr. Denn der Herr wird sein Volk richten und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Denn er wird ansehen, dass ihre Macht dahin ist und beides, das Verschlossene und Verlassene, weg ist. Und man wird sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf den sie trauten? Seht ihr nun, dass ich alleine bin und ist kein Gott neben mir? Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und heilen und ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ist das nicht das, was heute zentrale Botschaft ist? Ich fasse es nochmal zusammen. Gott, der Jakob berufen hat und alles für das Volk gemacht hat, ist Gott und sein Volk, welches ihm den Rücken zukehrt und geht fremden Göttern nach. Er hält Gericht an seinem Volk und an der ganzen Welt. Und er wird zeigen, dass ein Überrest übrig bleibt, die Treuen. Sie werden, so wie es am Ende des Liedes sagt, jauchzet alle, die ihr sein Volk seid. Denn der Herr hat gerichtet. Der Herr hat das getan, was er versprochen hat. Und genauso sehen wir die 144.000, die in unserer Generation leben, die jetzt leben. Sie singen das Lied Moses und des Lammes, welches beinhaltet den Sieg über den Götzendienst. Sie sind der Überrest. Und ich sah, wie ein gläsernes Mehl mit Feuer gemengt und die den Sieg behalten hatten, an dem Tier und seinem Bild und seinem Mahlzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Moses des Knechtes Gottes. Und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. Ja, sie singen es als Einleitung, wenn man so den Kontext sieht, von den sieben Plagen, von dem Gericht Gottes. Das kommt aufgrund des Abfalls von ihm, aufgrund des Götzendienstes. Es gibt also nur zwei Dinge. Gott anbeten oder einen Götzen oder Satan anbeten. Das war immer der Konflikt. Und so wird er auch jetzt in diesen Tagen beendet. So, wir wollen uns ein bisschen anschauen, das Tier, sein Bild, sein Mahlzeichen und die Zahl seines Namens. Natürlich recht überzusammenfassend und im nächsten Quartal, wo wir den Hebräerbrief studieren werden, über diese letzten Tage, der genauestens hineinpasst ins Szenario, dann werden wir das, was ich jetzt im Weiteren erklären werde, noch weiter ausführen und präziser darauf eingehen. Aber hier erstmal ein Überblick über diese Begriffe. Wer ist das Tier? Das Tier in Offenbarung 13 sagt, Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße waren Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Wir werden auch gleich sehen, der Drache ist Satan, er gibt ihm die Macht. Wer ist dieses Tier, das so beschrieben wird? Es ist die staatliche Macht. Und sie besteht aus 7 hintereinander auftretenden Königreichen oder Mächten, sozusagen Weltmächten. Und sie kommen aus dem Wasser, weil sie bekämpfen sich und eines entsteht nach dem anderen durch Kriege. Aber es ist zusammengefasst in einem Körper, weil sie alle unter dem Drachen gesteuert sind. Das Tier ist in der Bibel eine staatliche Macht. Wenn wir jetzt Offenbarung 17 sehen, dann sehen wir dasselbe Tier. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Wer ist die Frau, die auf diesem Tier sitzt? Die Frau ist immer eine kirchliche, eine geistige Macht. Sie hält einen Becher in ihrer rechten Hand, der Wein ihrer Zauberei. Es ist eine Lehre, eine geistliche Macht, diese Frau. Und der Wein, den sie gibt, ist die Lehre, die sie hat. Und sie sitzt auf dem Tier, weil sie beherrscht die staatliche Macht. So, das heißt, die Kirche steuert den Staat. So wie der Geist die Materie steuert und wie unser Körper von unserem Geist gesteuert ist, ist nicht außerhalb von uns, aber ich habe ihn da gemalt, dass wir ihn sehen. So muss hinter jeglicher Staatsform eine leere Ideologie oder Religion stehen. Es gibt keine Staatsform, die nicht über eine Lehre gesteuert wird. Und wir werden sehen, es ist nicht das Geld letztendlich, sondern die Lehre, die über dem Geld steht, die das ganze Staat steuert. In der Weltgeschichte haben Religionen, Lehren, Ideologien die staatliche Macht bestimmt und die Frau ist das Symbol dafür. Wir finden in Sacharja 5, 5 bis 7. Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir, hebe deine Augen auf und siehe, was geht da heraus? Und ich sprach, was ist's? Er aber sprach, ein Eva geht heraus und sprach, das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei. Und da war ein Weib, und das saß im Eva. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva und warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, 2 Weiber gingen heraus. Die hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchenflügel. Und sie führten das Eva zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wo führen die das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinär und bereitet und es da selbst gesetzt werde auf seinen Boden. Nun, das Land Sinär ist nichts anderes als Babylon. Und die Frau heißt die Gottlosigkeit. Es ist das Gegenteil von Gott. Es ist die götzendienerische Frau. Da es nur 2 Quellen für geistige Informationen gibt, kommen als Symbol für die Lehren, Ideologien, Religionen nur 2 Frauen in Frage. Die reine Frau steht für die Wahrheit, welche aus Gott kommt, und die mit der Lehre Gottes, und die Hure steht für die Lüge, welche aus Satan kommt, die sagt, ich bin Gott, sie ist die Gottlosigkeit, weil wenn ich Gott bin, brauche ich ja keinen Gott. Und sie ist ein Widerspruch, deshalb nennt sie sich Babylon, weil sie durcheinander bringt. Sie hat keine Klarheit, die Lüge hat keine Struktur. Und hier müssen wir verstehen, die Schrift sagt, dass alle Staatsformen werden laut Bibel von der Hure Babylon gesteuert. Das heißt, von dieser geistigen Macht. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen Offenbarung 17, 9 bis 13 an. Hier ist der Sinn, der zur Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf welchen das Weib sitzt, und sind 7 Könige. So, das heißt, die 7 Häupter sind 7 Könige, auf denen das Weib sitzt, das heißt, die sie steuert. 5 sind gefallen und einer ist, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommen muss, er eine kleine Zeit bleiben. So, hier haben wir die Köpfe. Babylon ist der erste Kopf, Medo-Persien der zweite, Griechenland der dritte, Rom der vierte. Das päpstliche Rom ist der 5. Kopf, der in Offenbarung 13 eine tödliche Wunde bekommen hat durch Frankreich. Das heißt, irgendwie bekommt es eine tödliche Wunde, aber es überlebt und Frankreich nimmt seinen Platz ein. Und dann sagt die Schrift weiter, und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der achte und ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht haben mit dem Tier. Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. So, die Nummer sieben ist noch ein bisschen rätselhaft für mich, aber es wurde ja gerade eben von der UNO ein Tier dort freigelegt als Symbol für die UNO. Vielleicht ist es der siebte Kopf, worauf die Könige der Welt, weil die zehn Könige bedeuten die ganze Welt. Das heißt, die Zahl zehn ist eine Gesamtheit. So die ganze Welt wird dem Tier, das Tier selbst ist der achte Kopf, aber es ist kein achter, es ist ein achter König. Aber da er ja nicht neu ist, sondern er ist einer von den sieben, ist es ganz deutlich, wer das ist. Und uns interessiert ja nur das Tier. Weil ihr seht, die Köpfe sind uninteressant. Sie sind uns nur eine Hilfe, das Tier zu identifizieren, was ja den einer von den siebenen ist. Und wir wissen, dass das päpstliche Rom ist, das eine tödliche Wunde bekommen hat, aber wieder heil geworden ist. So, bevor wir aber uns das Tier genau anschauen, lass uns ein bisschen schauen, wie hat diese Frau auf dem Tier gesteuert die Königreiche. Und ich nehme Babylon, der ist der erste König Nebukadnezar. Er hat einen Traum und er will den Traum nicht wahrhaben, so macht er ein Bild aus Gold, von oben bis unten, ein Abbild seines Reiches. Es soll ewig sein. Das ist Religion. Das ist die Frau, die ihn steuert, sozusagen. Er macht Götzendienst. Ein Götze ist etwas, was man anbeten muss. Es ist etwas, was göttliche Fähigkeiten haben muss. Es ist allgegenwärtig, es ist weltweit, es ist ewig, unsterblich. Er wollte ein ewiges Reich haben und er bestimmt über Leben und Tod. Aber das Abbild kann natürlich nicht, aber er als König kann das. Muss angebetet werden, man muss ihm gehorchen, muss gefürchtet werden. Alle Menschen müssen es anerkennen. Und es gibt jedem das Leben sozusagen, wenn es angebetet wird oder seine Identität. Der König Nebukadnezar macht dieses Bild, aber es gibt drei treue Diener Gottes, die sich nicht vor ihm beugen und können auch nicht von ihm eingeschüchtert werden, als ihnen droht, ihnen das Leben zu nehmen. Das Bild kann natürlich das Leben nicht nehmen, aber der König, der das Bild gemacht hat, sie gehen in den Feuerofen und werden wunderbar errettet. Sie sind ein Bild für unsere Zeit. Die meisten Menschen beugen sich vor dem Bild, vor dem Götzen. Merken es nicht einmal. Aber ein Rest bleibt übrig. Und niemand kann ihnen schaden. Niemand kann sie töten. Sie stehlen dem ganzen Bild des Tieres und Nebukadnezar die Show und beweisen, dass Gott Gott ist. Der zweite Kopf ist Medo-Persien. Da haben wir den König Darius. Auch er errichtet ein Bild. Er deklariert sich selbst zum Gott für einen Monat. Ihr kennt die Geschichte, könnt sie lesen, wie es zustande kam. Aber er war einverstanden, Gott zu sein. Er konnte alle seine Bedürfnisse eines Volkes stillen, weil nur er angebetet werden darf. Hatte göttliche Fähigkeiten. Wir wissen, dass sie sich alle für Gott hielten. Sie waren allgegenwärtig. Sie hatten die Weltmacht. Sie dachten, sie sind unsterblich. Sie bestimmen über Leben und Tod. Er muss angebetet werden. Man muss ihm gehorchen. Man muss ihn fürchten. Und alle Menschen müssen ihn ohne Ausnahme anerkennen. Inklusive Daniel. Weil er gibt jedem seine Identität und sein Leben. Da gibt es aber einen ganz hoch in seiner Regierung, der gehorcht des Königs Gebot nicht. Weil er hat einen Gott, den er anbetet. Und diesen Gott, den er anbetet, den kann ihn niemand davon abhalten. Es führt ihn in die Löwengrube. Aber wie erstaunlich war der König, als er morgen kam und rief, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst können, vor den Löwen erlösen? Und Daniel sagt, mein Gott hat seine Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, dass sie mir kein Leid getan haben, denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden, so habe ich auch wider dich, Herr König, nichts getan. Was für eine mutige und schöne Antwort. Hat Daniel das Gesetz gebrochen? Nein. Er war vor Gott unschuldig, weil es gibt nur einen, den man anbeten kann, und das ist Gott. Es gibt nur eine Abhängigkeit, und das ist unser Schöpfer. Es gibt keinen anderen. Deshalb, wenn ich den Schöpfer anbete, kann ich nie einen Fehler tun. Bin ich in Gottes Liebe, dann kann ich, egal welche Gesetze und Gebote es gibt, sie nie brechen. Ja, er hat das menschliche Gebot gebrochen, aber er sagt ganz deutlich, so habe ich auch wider dich, Herr König, nichts getan. Ja, wer im Gesetz Gottes ist, wer in der Liebe Gottes lebt, ist und kann nicht schuldig werden vor einem Staat. Er ist genauso unschuldig, auch wenn es Gesetze gibt im Staat, die das, was er tut, verbieten. Nämlich der Staat will, dass man einen fremden Götzen anbetet. Das hat Nebukadnezar getan und der Darius ist ihm nachgefolgt. Und jetzt könnten wir durch alle diese Könige durchgehen und sehen, wie sich das Bild immer wieder wiederholt hat. Ob es mit Griechenland, mit den Götzen, mit Rom, die Kaiser waren Götter. Der Papst hat sich als Gott auf Erden deklariert. Die Französische Revolution hat sich als Gott auf Erden deklariert. Sie haben die Frau genommen, sie haben Statuen genommen. Man kann die Geschichte so weitergehen, weil immer die Frau, die Religion, die Ideologie hat die Staatsmacht gesteuert. Nicht das Geld. Das Geld war ein Mittel zur Steuerung. Aber es war immer eine Lehre, eine Staatsideologie, die den Staat als politische Macht gesteuert hat. Was uns aber angeht, ist die letzten zwei. Der siebte, wie ich gesagt habe, da bin ich mir noch recht unsicher, aber mit der Zeit vielleicht wird auch da hundertprozentige Sicherheit kommen. Aber für den achten bin ich mir sicher. Und der zählt, weil das ist das Tier. Der ist der achte, einer von den siebenen. Und ihm sagt die Schrift, er ist das Tier, ist das Papsttum. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. So hier kommt ein Bild zustande. Es wiederholt sich die Geschichte am Ende. Und siehe da, dieses Bild des Tieres, ihm sollen alle Menschen ein Abbild machen, das Bild des Tieres. So, es ist nicht dieses zweite Tier, das Bild macht, sondern dieses zweite Tier führt nur dazu, dass in der ganzen Welt dieses Bild aufgestellt wird. So wie damals beim Nebukadnezar alle Bediensteten kommen mussten, um anzubeten, so wird dieses Bild gemacht. Und es wird auf der ganzen Welt, alle Menschen müssen dieses Bild machen und es anbeten. Das heißt, alle Regierungen werden es machen. Und es war dem gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass das Bild redete und machte, dass alle, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet wird. Deshalb ist jetzt die Frage, wer ist dieses Bild? Was ist dieses Bild? Nun, es ist kein Geheimnis mehr. Es ist offensichtlich für jeden, der es sieht. Es muss ja ein Götze sein, oder? Es muss ein Götze sein. Es muss etwas sein, was man anbetet. Es muss etwas sein, was göttliche Fähigkeiten hat. Das heißt, es muss allgegenwärtig sein. Es muss weltweit vorkommen. Es muss ewig sein. Das heißt, unsterblich. Man kann es nicht töten. Das ist ein Götze. Und es kann bestimmen über Leben und Tod. Es muss angebetet werden. Das heißt, man muss sich nach ihm richten. Das bedeutet Anbetung. Anbetung bedeutet Gehorsam. Man glaubt an den Götzen. Also, man muss ihm gehorchen. Das, was er befiehlt, muss gemacht werden. Und er muss gefürchtet werden, nicht? Denn Gott muss man ja fürchten. Alle Menschen müssen es anerkennen. Jeder muss dieses Bild, was man dem Tier macht, anerkennen. Und es gibt jedem seine Identität. Nämlich, wir werden sehen, das Mahlzeichen des Tieres. Nun ist es schwer zu wissen, was diese Götze heute ist, wo sich alle diese Bereiche auf ihn perfekt stimmen, also auf ihn bestätigen, dass er es ist oder es ist. Es ist nichts anderes als dieser runde Ball mit seinen roten Köpfen oder vielleicht hat er noch blaue, weil er kann sich ja selbst verändern. Das Bild des Tieres. Und es wird ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab. Nun, ein Bild kann keinen Geist haben. Ein Götze kann nicht leben. Aber siehe da, hier hat sich Satan etwas ganz Schlaues ausgedacht. Es muss etwas sein, was tot ist, aber dennoch lebendig aussieht. Und die meisten Menschen, wenn wir jetzt über diese Krise sprechen, sprechen von diesem Ball, von diesem Element, von diesem Nanopartikel, von etwas Lebendigem. Satan musste, und er hat gelernt aus der Geschichte, um alle Menschen verführen zu können, dass sie ein Bild machen, dem Tier oder seiner selbst, weil es ist ja das Bild des Satans, dann muss es etwas Neutrales sein. Es darf nicht religiös sein. Es darf nicht nach Religion schmecken, sonst werden die, die religiös sind, sich sofort dagegen auflehnen. Es muss etwas aus dem allgemeinen Leben sein. Es muss etwas sein, das nicht aussieht, wie wenn es ein Götze ist. Und es muss lebendig sein, obwohl es tot ist. Die meisten Menschen denken, dass dieses Ding lebt. Es hat sogar einen Willen. Es wird ihm gesagt, es will überleben. Es hat sich auch selbst gemacht. Oder ist es gemacht worden von irgendeiner Fabrik? Das heißt, ist es gemacht worden, ich meine jetzt nicht ein Labor, sondern ist es gemacht worden von einem Tier und dann hat es sich verselbstständigt? Was ist es? Woher kommt es? Auf jeden Fall hat es einen Willen. Es will überleben. Und es kann sich selbst verändern. Es kann quasi von sich aus handeln. Es dringt in den Körper ein und verändert ihn und macht sich selbst zum Herr über diesen Körper. Ist ein Götze. Aber noch schöner ist es, es kann reden. Und wisst ihr, welche Sprache es spricht? Nun, wir haben es ja schon gesehen. Es spricht die Göttersprache, nämlich Griechisch. Es kann Griechisch. Es spricht die Göttersprache. Und es kann laut sprechen. Und es macht, dass alle, welche nicht das Tieresbild anbeten, getötet würden. Das heißt, es kann töten. Es hat bewiesen, dass es töten kann. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, sagt man, hat es schon umgebracht. Das ist der Götze. Das ist das Bild des Tieres. Was hat es bereits bewirkt? Schauen wir uns die Daten an. Was hat es bewirkt? Alle Grenzen zwischen Ländern, zwischen politischen Parteien, zwischen Religionen, zwischen Ideologien, zwischen Schulsystemen, zwischen Rechtssystemen, zwischen Gesetzgebungen, zwischen Vereinen, zwischen Firmen, zwischen allen Dingen hat es aufgehoben. Das heißt, alle sind vereint um dieses eine Gottesbild. Es gibt nichts auf dieser Welt, das diesem Element nicht unterstellt ist, ohne Ausnahme. Wenn das nicht ein Götze ist, jeder betet es an. Es beinhaltet alle Bereiche des Lebens. Es gibt keinen Bereich mehr, der dieser Götze nicht eingenommen hat und um welchen sich alle Dinge drehen. Sucht mir einen Bereich, um wen es sich nicht, wo dieses Ding nicht vorkommt. Weil es geht ja ums Leben. Sowas hat noch kein Götze in der ganzen Weltgeschichte geschaffen. Sowas hat es noch nie gegeben, dass in der kürzesten Zeit die ganze Welt an einem einzigen Götzen sich erregt und beugt. Natürlich kann man auch andere dazu nehmen, aber er bestimmt alles auf dieser Welt. Egal, wo man hinschaut. Es gibt keinen Bereich, den er nicht bestimmt. Das ist Gott. Nicht? Das, was alle Bereiche bestimmt, muss Gott sein oder nicht? Das über Leben und Tod entscheiden kann, muss Gott sein. Was denn sonst? Deshalb ist das Abbild ein Götze. Deshalb geht es im Lied des Moses um den Götzendienst. Könnte doch viel sagen. Wie wird es denn angebetet? Was sind denn die Anbetungszeichen, die die ganze Welt, also steht es, die ganze Welt muss es anbeten. Es gibt keine Ausnahmen. Alle Menschen müssen es tun. Das ist das erste Zeichen, das sichtbare Zeichen der Anbetung dieses Dinges. Das zweite, was heute sehr populär geworden ist, jeder muss es in sich feststellen können. Einmal müssen wir uns vor ihm schützen und dann müssen wir sehen, dass es in uns wohnt. Ist das nicht komisch? Es kommt doch von außen. Wieso sucht man es in mir? Wieso sucht jeder es in sich? Und dann, ja, es kommt von außen, aber es ist dennoch in dir. Und weil es ja nicht tötbar ist, müssen wir es bekämpfen in uns selbst. Deshalb hat man das Serum eingeführt, das uns schützen soll vor diesem grauenhaften Gott. Und man hat schon drei unterschiedliche Seren, oder es ist so mächtig, dass man wirklich es stark bekämpfen muss. Weil es ist nicht tötbar. Also müssen wir es in unserem Körper feststellen und in unserem Körper abtöten. Aber dafür brauchen wir ein Serum. Dafür brauchen wir eine Spritze. Wie viele? Nun, geplant sind 6 Stück von vornherein. Es fehlen also noch 3. Aber da wir jetzt innerhalb eines Jahres schon 3 haben, so werden wir innerhalb der nächsten Monate alle 6 bekommen. Weil sie sollen ja alle Monate schon, sollen sie erneuert werden können. Weil dieser Götze ist so groß, so gefährlich. Den kann man nur in einem selbst bekämpfen, aber ist dennoch außerhalb von mir. Das ist Babylon. Das ist Verwirrung. Das ist Widerspruch, wie es keinen anderen Widerspruch besser gibt. Aber was tut die Welt? Sie betet es an. Ganz besonders die, die sich Christen nennen. Und sie sehen es nicht einmal. Weil Satan hat es schlau angestellt. Die Christen warten auf eine religiöse Auseinandersetzung. Sie warten auf etwas, was religiösen Anmut hat. Nein, nein. Sie haben nur nicht das Gesetz verstanden. Dass alles, was wir tun, ist entweder aus Gott und für Gott getan oder aus Satan für Satan. Es gibt nichts, was nicht religiös ist. Das heißt, es gibt nichts, was nicht aus dem Glauben kommt. Entweder aus dem Glauben an die Wahrheit oder aus dem Glauben an die Lüge. Es gibt nichts anderes. Deshalb ist diese Sache mit diesem Gott, mit diesem Bild des Tieres, wo die ganze Welt es anbetet, phänomenal, phänomenal. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, wir wissen, dass der Name des Tieres eine Zahl ist. Also ist auch das Mahlzeichen, muss es eine Zahl sein. Und wir haben es ja schon. Das ist eine Zahl. Und da gibt es 3 Quadrate und die beinhalten 3x6. Aber sonst, alles andere sind Zahlen. Und man hat bis jetzt mit diesem QR-Code hat man Dinge beschriftet. Das heißt, man kann Links herstellen, man kann sie identifizieren über diesen Code, weil er eine Zahl ist. Und dass man Zahlen an irgendwelche Mittel macht, damit man sie schneller findet, ist ja rein, verwalterisch recht gut. Wenn jedes Ding seine Zahl hat, seinen Code, dann weiß man, wo man es suchen soll. Aber jetzt wird das auf den Menschen gemacht. Hier, nur ein englisches Bild gefunden, hier haben wir die Identität, die neue digitale Identität, vom Tier signiert. Du bist immun. Das heißt, es kann dich dieser Götze nicht mehr töten. Oder vielleicht doch. Und da das Handy nicht fälschungssicher ist, um es fälschungssicher zu machen, wird es auf die Hand imprägniert oder auf die Stirn imprägniert. Es muss eine deutliche, sichtbare Imprägnierung sein. Das ist das Bild. Und wer das nicht hat, kann weder kaufen noch verkaufen. Und ihr seht, wir haben es ja jetzt schon auf den Handys, haben es die Leute, die mitmachen. Ja, auch die, die mit dem genesenen QR-Code gehen, sind schon im System drin. Sie wissen es noch nicht. Aber jeder bekommt eine digitale Identität. Nun, solange es noch im Handy ist, solange es noch irgendwo nicht auf der Haut ist, solange es noch nicht fälschungssicher dein eigener QR-Code, solange du nicht deine Nummer bist, in diesem System auf der Hand und auf der Stirn, kannst du noch wach werden. Schauen wir uns ein wenig den Überblick an, und diese Skizze wollen wir auch im nächsten Quartal dann anschauen und uns damit beschäftigen, weil sie beinhaltet so eine allumfassende Zusammenfassung, so wie ich es mag zu tun, einen Überblick. Hier ist Adam, er wurde von Gott mit einer klaren Identität geschaffen, er wusste, wer er ist, und er war abhängig von Gott, weil Gott war allein mit ihm. So war, man könnte auch Jakob nennen, danach. Aber die Schlange kommt, er wird verführt, er betrügt sich selbst und er verändert seine Identität. Er wird jetzt selbst zum Gott. Und alle seine Nachkommen, ihr wisst, ist dadurch von Gott getrennt, und alle seine Nachkommen sind und werden mit dieser falschen Identität geboren. Das heißt, sie sind getrennt von Gott, aber sie sind gebunden an Satan und an Menschen. Sie müssen den Menschen willen tun. Und das sieht man heute ganz genau. Wenn mein Chef der ist, der über mein Einkommen bestimmt, das heißt über meine Bedürfnisse, dann muss ich ihm dienen. Dann kann ich konditioniert werden. Werde ich von Gott abhängig, könnte ich das nicht. So, der Mensch ist von Gott getrennt und an Satan und an Menschen gebunden. Um das zu beheben, kommt Christus in diese Welt. Er übernimmt den Menschen, kommt in den Geist des Menschen, wird zur Hälfte von seinem Vater gezeugt und zur Hälfte in der Maria. Und dadurch hat er zwei Naturen. Er hat sowohl die Wahrheit, er ist ein Kind Gottes, ein Sohn des Vaters, und die Lüge als Mensch, er sei Gott. Und noch bevor er geboren wird, finden wir den Drachen in Offenbarung 12, der will, dass dieses Kind gar nicht geboren wird. Und nachdem es geboren ist, dann will er es verschlingen durch den vierten Kopf, durch Rom und durch Herodes wird Jesus verfolgt. Er muss nach Ägypten fliehen. Er wird aber auch versucht von dem Engel, von Satan selbst, kommt als Engel des Lichts und will ihn verführen. Jesus überwindet ihn in sich selbst, indem er die Idee, als Mensch Gott zu sein, tötet. Er hat sie nie angenommen, obwohl er im Hintergrund Gott war. Und er zerstört diese falsche Identität in sich selbst. Er zerstört den ganzen Menschen am Kreuz. Und er steht auf als ein neues Wesen. Er ist der zweite Adam. Er ist die neue Identität, die wir annehmen können. Und diese neue Identität ist das Ebenbild Gottes. Christus ist das Ebenbild Gottes. Und, das werden wir in dem Hebräerbrief sehr schön studieren, jetzt bietet Gott allen Gefangenen Satans, alle Menschen, die hier unten sind, bietet er die Erlösung an. Durch den Glauben kann jeder aus der falschen Identität, ich bin Gott, zu der wahren Identität kommen, ich bin ein Geschöpf. Und jetzt, da wir alle geboren sind, mit einer Staatsbürgerschaft, können wir nichts dafür, in welchem Staat wir geboren sind. Aber dass Satan immer nachahmt, das, was Gott tut, und es noch mehr braucht, als nur geboren zu sein hier. Er möchte, dass man auch hier bleiben will. Deshalb baut er den Menschen einen Götzen, ein Bild, um sie in diesen letzten Tagen zu einer absoluten Trennung zu kommen. Das Bild des Tieres ist das Bild des achten Kopfes, der einer von den siebenen ist. Nämlich das Tier ist der achte, ist eines von den siebenen. Und dieses Bild des Tieres macht, dass man glaubt. An dieses Tier musst du glauben. Genauso wie man die neue Identität über den Glauben annimmt, muss man auch an dieses Bild Bild des Tieres glauben. Man muss es anbeten. Das bedeutet Anbetung, Glauben. Nicht Glauben an seine Existenz, sondern Glauben an seine Funktion. Wisst ihr, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Die Existenz eines Wesens, ja, auch dass Gott existiert, hilft niemandem, dass er das weiß. Auch die Teufel wissen es und fürchten sich. So dass Gott da ist, das ist nicht die Frage. Nicht seine Existenz ist die Auseinandersetzung, sondern seine Funktion ist das Problem. Und da Gott unsichtbar ist, hat der Teufel jetzt auch einen Götzen geschaffen, der unsichtbar ist. Nur in Bildern kann man den sehen. Aber nicht, ob er da ist oder nicht, ob er existiert oder nicht, spielt nicht mal eine Rolle. Sondern es spielt eine Rolle, welche Funktion man ihm gibt. Und hier hat er die Funktion eines Gottes. Das ist das Problem. Das ist das, was auch wir als gläubige Menschen, und ich sage jetzt mal meine Gemeinde, die ja sich so viel mit der Prophetie beschäftigt hat und mit dem Ende, und Gott hat uns ja durch die Schriften von Ellen White gewarnt, wie die Dinge am Ende kommen sollen. Aber jetzt hat sie von einer Funktion gesprochen, nicht von dem Ding selbst. Deshalb warten die Leute auf und denken, die Funktion könnte das Ding sein. Gott ist Gott, aber er hat auch eine Funktion. Das Bild des Tieres mag ein Bild sein, aber es ist die Funktion, die zählt. Deshalb hat Ellen White über die Funktion gesprochen, nicht über das Ding selbst. Und hat die Funktion erwähnt. Die Funktion ist ja, was macht es? Und es macht, dass sich alle vor ihm beugen. Das soll es tun. Und es vereinigt alle Religionen. Sie erwähnt dort Protestantismus und Katholizismus. Und jetzt, wenn wir so eingeschränkt sind in unserer Auslegung, dass wir nicht auch die anderen Religionen dazu nehmen, sondern nur den Protestantismus und den Katholizismus sehen, dann sind wir natürlich ziemlich blind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir müssen einschließlich interpretieren, nicht ausschließlich. Aber die Juden zur Zeit Jesu haben ausschließlich interpretiert. Deshalb haben sie Jesus nicht erkannt. Aber wir müssen das, was eingeschlossen werden kann, in den Grundsatz dessen, was wir lesen, mit einschließen können. Nicht sagen, nein, nein, es muss nur so wörtlich sich erfüllen, wie wir das selber interpretieren. Nein, wir müssen in der Lage sein, den Grundsatz zu verstehen. Deshalb hat sie gesagt, das Bild des Tieres vereinigt. Nun hat es es nicht gemacht. Seit letztem Jahr, seitdem es aufgetreten ist, seitdem es aufgebaut wurde, seitdem die ganze Welt sich vor ihm beugt, hat sich die ganze Welt vereint. Nicht nur Protestantismus und Katholizismus haben sich vereint. Nein, alle Religionen dieser Welt, alle Ideologien. Und das müssen wir dort einschließen. Hat es seine Funktion erfüllt? Ja. Und jetzt wird es beschrieben mit einem Begriff. Sabbat und Sonntag. Und jetzt haben wir wieder ausschließlich interpretiert und haben gesagt, Sabbat und Sonntag sind Tage. Aber nein, Sabbat und Sonntag sind Grundsätze. Deshalb merken wir jetzt nicht, wo die Not ist. Sabbat und Sonntag sind mehr als nur Tag. Dieses Bild des Tieres führt durch die Anbetung dieser Sache zu einer Identität. Und da sich jeder ihm beugen muss, weil es ja jeden angreift, von Babys bis zum Erwachsenen, müssen sie alle diesen Code bekommen. Sie müssen alle diese Identität bekommen. Sie ist eine neue Identität, aber sie ist eine gewählte Identität, weil ich wähle, dem Tier zu gehorchen. Obwohl mir Gott gesagt hat, hier, das ist die neue Identität. Das ist das Leben. Hier sagt es, es tötet dich. Und das gibt dir das Leben, weil du kannst dann kaufen und verkaufen. Sonst kannst du nicht mehr kaufen und verkaufen. Stirbst du. Das Tier ist Zahl. Das heißt, die neue Identität beinhaltet die Zahl, die dir das Tier gibt. Du wirst nur noch eine Nummer. Hier oben bekommst du einen Namen, den neuen. Das wird jedem Individuum einzeln sein, weil wir alle Einzelne sind. Im System des Teufels bist du nur eine Nummer, weil du bist ein Sklave. Deshalb wirst du auch gestempelt, weil du unterstellst dich einer sinnlosen Sache. Weil würden die Dinge sinnvoll machen, dann ja, aber all das, was hier zur Anbetung dieses Tieres gefragt wird, alle Elemente, die man heute tut, um dieses Bild zu befriedigen, ist sinnlos. Macht keinen Sinn. Deshalb müssen wir verstehen, wenn das Mahlzeichen kommt, jeder, der es annimmt, seine Hand oder Stirn, hat keine Möglichkeit mehr, die neue Identität Christi anzunehmen. Er wird und bleibt verloren. Die, die Gottes neue Identität aufnehmen, die Christus, den Auferstandenen, aufnehmen, die gehen in die wahre Anbetung. Die kommen in die Sabbatruhe. Wir werden darüber im Hebräerbrief viel sprechen, damit wir das verstehen. Weil wahre Anbetung ist gleich Sabbat. Das ist dieses, das wir verstehen müssen. Und Sabbat bedeutet die Erfüllung des Gesetzes. Aber solange man noch die alte Identität hat, solange man noch sündigt, hält man keinen Sabbat. Man kann erst Sabbat halten, wenn man vollkommen ist. Weil der Sabbat ist das Zeichen, dass ich vollkommen eins geworden bin mit Gott, mit meinem Schöpfer. Dann ist der Tag nur das Stempel. Erinnern wir doch, als Gott die Welt fertig geschaffen hatte, kam der Sabbat. Als der Sabbat kam, hat er nicht mehr geschaffen. Gott führte den Sabbat erneut ein bei dem Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten herauskommen, nachdem sie aus der Knechtschaft herauskamen, sollten sie jetzt den Sabbat verstehen. Er ist der Tag der Befreiung. Der Sabbattag wird nur dann erfüllt, wenn jemand vollkommen ist. Sabbat kann kein Unvollkommen erhalten. Deshalb, wenn wir vollkommen sind, dann halten wir auch den Sabbattag, so wie er ist. Wir erinnern uns jetzt daran, aber solange wir in unserem Herzen noch die sündige Natur haben, solange wir noch dieser sündigen Natur dienen, weil sie uns betrügt, weil sie noch da ist, halten wir auch keinen Sabbat. Wir sind auch nicht eingegangen in die Sabbatruhe. Wir müssen zuerst in die Sabbatruhe eingehen, das heißt in den Frieden mit Gott. Und das kann man nur tun, wenn man sündlos ist. Vorher geht das nicht. Deshalb ist der Tag ein Stempel. Er kommt ganz am Schluss. Wenn etwas abgeschlossen ist, ein Siegel kommt nicht, um etwas abzuschließen, um einen Prozess zu fördern, sondern um ihn, weil er schon zum Abschluss gekommen ist, abgeschlossen wird. Und so wird der Sonntag genauso. Er ist nur ein Bild für die Anbetung des Tieres. Er ist nur ein Bild für die Unruhe, für die Furcht. Und wenn er als Tag kommt, ist er nur ein Bild, dass man für immer verloren ist. Oh, dass wir das verstünden, besonders meine Glaubensgeschwister aus meiner Gemeinde. Wann würden wir aufstehen und würden erkennen, dass wir am Ende der Tage leben? Wir haben angefangen, dieses Studium über die gegenwärtige Wahrheit. Der Mensch, ausgestattet mit einem Geist, lebt als erstes von Information. Ja, der Ursprung jeglicher Information kann entweder aus Gott sein, und das ist die Wahrheit, oder aus Satan, und das ist die Lüge. Die Wahrheit ist Christus, ist die neue Identität, ist das Ebenbild Gottes. Und Satan hat sich für diese letzten Tage auch ein Ebenbild ausgedacht, das sich verändert, das sich selbst macht, das attackiert, das Gott spielt. Es ist das Ebenbild Satans. Und die einfache Frage, die sich jedem stellt, ist, wem glaubst du? Und da geht es nicht darum, ob Jesus existiert oder dieses kleine Ding existiert. Nein, es geht nur darum, welcher Funktion du ihm gibst. Gibst du Christus die Funktion im Leben? Und dass er derjenige ist, der aus dem Tod uns errettet hat und uns freigemacht von dieser schlimmen, sündigen Natur? Dass du als Geschöpf dienst? Das ist Glauben. Oder glaubst du, dass so ein Ding dich töten kann? Oder krank machen kann? Oder tust du die Funktion in dieses Element, das dieses Element gar nicht hat? Machst du einen Gott aus einem, ich sag jetzt mal, physischen Element, aus Materie? So, welche Bedeutung gibst du wem? Das ist die Frage. Wem glaubst du, was er kann? Ist Gott Gott oder ist Satan Gott und sein Götze? Wer ist Gott? Das ist die entscheidende Frage. Sie wird die ganze Welt in zwei Gruppen teilen. Die einen, die glauben an den einen, und die einen, die glauben an den anderen. Gott allein kann töten und lebendig machen. Gott allein kann verwunden und heilen. Das kann niemand anders. Und vor allen Dingen kein physisches Element. Nur Gott steht das zu. Und die Frage ist, wem glaubst du? Mögest du ihm alleine glauben, der die Wahrheit ist? Weil das wird dir zum Leben verhelfen. Und die Lüge wird dich zum Tode bringen. Es ist ernst, weil es ist die letzte Entscheidung, vor die wir gestellt werden. Jeder Einzelne. Und niemand kann sich diese Entscheidung verwehren. Weil Satan wird ihn zwingen. Und entweder gibt er ihm nach und folgt ihm, oder er bleibt treu dem Gott, dem er dient. Ich möchte meinem Gott treu bleiben. Ich möchte von ihm leben. Ich möchte seinen Namen tragen. Und wissen, dass er allein die Geschicke dieser Welt führt und lenkt. Und nicht in einem Partikel, nicht in einer Wissenschaft, nicht in einem physischen Element gibt es Hoffnung. Die einzige Hoffnung ist er. Und an ihn will ich mich halten. Und ich hoffe, du auch. Weil ich möchte, vielleicht zusammen mit dir, das Lied des Moses und des Lammes singen am gläsernen Meer. Was für ein Lied. Wir werden die Hallen des Himmels erschallen, wenn wir aus allen Kräften, die wir haben, dieses Lied singen werden, des Sieges über den Götzendienst. Amen.